Ich heiße euch willkommen zu unserem Podcast. Clock Talk heißt der, von uns, von Nordiska. Wir wollen über Herz, Hektik und Hygiene sprechen. Und in der ersten Staffel ist unser Thema Patientensicherheit, hautnah. Ist uns eine Herzensangelegenheit von Nordiska. Wollen einfach aufklären, wir wollen keinen bashen, wir wollen auch keinem Angst machen. Aber wir glauben, das Thema ist ein großes und ist ein wichtiges, was uns alle bewegt. Und haben uns ein paar spannende Gäste eingeladen, die mit uns zu dem Thema sprechen werden. Und heute freue ich mich ganz besonders auf unsere liebe Franzi, die bei uns ist. Franzi ist OTA, dem einen oder anderen sicherlich ein bekannter Begriff aus Instagram und den sozialen Medien, hat sich zur Herzensangelegenheit gemacht, vor allen Dingen neue OTAs an die Hand zu nehmen und Lehrmaterialien zu stellen und den einen oder anderen Tipp und Kniff mit an die Hand zu geben, wie sie da gut durch die Ausbildung kommen und da die Fahrwasser ordentlich meistern. Und ja, ich bin total froh, dass du da bist. Du hast ja gerade ein bisschen Zeit, bist gerade in Babypause, bist, glaube ich, in Zeitarbeit und siehst auch ganz, ganz viele Häuser. Von daher freue ich mich sehr auf das Gespräch und hi, herzlich willkommen. Wie geht's dir heute?
Gut, und selbst?
Ja, richtig. genau, Charlie ist auch heute wieder dabei und wir haben ein paar spannende Fragen mitgemacht. Ich glaube, wir fangen mal ganz vorne an bei Klein-Franzi. Ich glaube, das ist immer alles spannend für die Leute zu wissen, wie bist du überhaupt im OP gelandet? Also wie kommt man auf den Berufswunsch, OTA zu werden?
Ja, das ist natürlich der Klassiker wahrscheinlich für jeden, der irgendwie so sein Herz für die Medizin begeistert. Grey's Anatomy, die ganzen Medizinserien.
Der Klassiker.
Ja, sind ja für alle so ein Thema. Und natürlich wollte Klein-Franzi irgendwann eigentlich auch mal Ärztin werden. Und ich wusste, mit meinem Abischnitt werde ich es auf jeden Fall nicht direkt schaffen und habe mich dann halt einfach nach Alternativen umgesehen und habe da halt auch mal ein Praktikum im Krankenhaus gemacht, durfte dann mit den Medizinstudenten auch mal mit in den OP reingehen. Mhm. Und beim Betreten vom OP-Saal habe ich schon gemerkt, boah, diese Atmosphäre, das ist irgendwie, das ist meins. Ich möchte hier hin und ja, habe dann halt eben geguckt, mich informiert, was es da halt eben für Berufsbilder gibt und bin eben auf OTA gestoßen, habe da nochmal ein Praktikum gemacht und gesagt, okay, das ist meins. Das möchte ich werden.
Direkt schockverliebt.
Ja, genau so. Also Liebe auf den ersten Blick.
Okay, ja, super cool. Ja.
Ich glaube aber, ich weiß, was du meinst mit der Atmosphäre. Also auch wir haben ja ab und zu die Gelegenheit, mal hospitieren zu dürfen und mit in den OP reinzukommen. Und selbst für mich, wenn ich jetzt nur für mich spreche, ich finde es, das hat so eine ganz einnehmende Atmosphäre da einfach. Das ist irgendwie cool, weil das auch was ist, wo du als Normalo gar nicht so hinkommst. Deswegen hat es irgendwie so was Mysteriöses, finde ich auch so ein bisschen. aber total cool. Also deswegen, ich habe auch schon oft gedacht, boah, ist schon ein cooler Job. Ja. Finde ich cool. Also.
Obwohl ich war letztens auf einem OP-Kongress in Husum und da wurde auch sehr, sehr viel tatsächlich dann über Gen Z und warum brechen so viele die Ausbildung ab und wie kommen wir an die ganzen Leute, die wir eigentlich bräuchten. Ne? Also ich glaube, auch später, wenn wir dann über Patientensicherheit sprechen, ich glaube, Personalnotstand ist so auch eins der großen Themen, dann so ein bisschen Kopfschmerzen machen. Mhm. Was sagten sie? Ich glaube, ein Drittel aller Auszubildenden brechen tatsächlich die Ausbildung ab. Und auch sehr, sehr viele tatsächlich in den ersten Wochen, weil, und das wurde dann als Realitätsschock beschrieben, weil die nämlich genau wie du sagst, die haben alle ganz, ganz viel Grey's Anatomy und Kruke geschaut und stellen sich das total cool und schillernd vor und werden dann aber auch mit der Realität, ich sag jetzt mal Kehrseiten, Dienste und Arbeitszeiten und Co. konfrontiert und brechen dann relativ zeitig ab.
Ja, das Problem ist halt auch, dass die meisten ja leider auch kein Praktikum machen. Es ist halt leider nicht für alle irgendwie vorgeschrieben, okay, die müsst jetzt irgendwie mal mindestens eine Woche Praktikum gemacht haben. Mhm. Wenn es das gäbe, wird, glaube ich, schon die Abbruchquote ganz anders aussehen.
Mhm. Dass man vorher mal schnuppert, ne?
Genau.
Ja, und nicht verklärt und ganz, ganz viel tolle schildernde Sachen erklärt, um Leute da reinzubekommen, ja.
Das ist das eine. Du musst ja auch, also du siehst ja da teilweise schon auch Sachen. Also ich war dann auch mal, wie gesagt, hospitieren und dann ist so einer älteren Dame da der Unterschenkel amputiert worden. Das war auch erstmal so, wo ich dachte, okay, krass. Ja. Ne? Das war jetzt nichts Minimalinvasives, sondern da musst du schon auch irgendwie ein bisschen hart vorm Knie sein. Ja. Also,
Ja, es ist halt was anderes, wenn du es im Fernsehen siehst und die Distanz hast und wenn du dann halt wirklich direkt live dabei bist, die Geräusche hast, die Gerüche hast und dann halt eben das Beinchen in dem Fall in der Hand hältst.
Ja, ist total crazy gewesen irgendwie, also Wahnsinn. Ja.
Okay, ja, bekannt bist du ja für deine Lernkarten und auch den Planner oder das Notizbuch. Wie kamst du dann auf den Gedanken, dass da was passieren muss, dass du dich da einbringst?
Ja, ehrlich gesagt schon während der Ausbildung, weil ich bin jemand, ich muss mir sehr viele Notizen machen, damit ich brauche halt Struktur. Und ich habe dann halt in der Ausbildung mir dann zu jeder OP und alles, habe ich mir Notizen gemacht und dann immer wieder was vergessen, Sachen rausgerissen und gedacht, boah, es müsste eigentlich, es gibt ja für alles, gibt's irgendwie so richtige Pläne, Notizbücher, wo du dann so ein System hast, aber für den Bereich gibt's das nicht. Mhm. Aber damals gedacht, okay, hier, ich bin die Einzige, die so verrückt ist und die ihre Ordnung braucht. Das werden so viele nicht, es gibt nicht so viele, denen es ähnlich geht. Und dann ist das Ganze mit Social Media so ein bisschen größer geworden bei mir. Und da hatte ich das halt irgendwann mal erzählt und dann gab es halt eben ein paar Nachrichten, die dann halt eben meinten so, hey, so geht's uns auch, ne? Also wir haben genau das gleiche Problem mit 1000 Sternchen und Seiten ausgerissen und hier noch eine Ergänzung und da. Und dann bin ich ja 2020 mit unserem ersten Kind schwanger gewesen. Und mein Mann hat dann gesagt, so hier komm, jetzt hast du ja Zeit. War ja Beschäftigungsverbot.
Jetzt mach mal was.
Setz doch einfach deine Idee um. Ich hatte natürlich da auch das Glück, dass mein Mann halt eben so das technische und visuelle Know-how hatte, dass wir das halt eben umsetzen könnten. Und das halt auch vernünftig aussieht, weil ihr wollt nicht wissen, wie meine Anfangspläne
okay.
So mit Paint irgendwie zurechtgemalt. Anscheinend gibt's doch einige, denen es ähnlich geht. Und es ist auf jeden Fall auch immer schön zu sehen, wenn man dann so das Feedback von den Leuten bekommt, die das wirklich richtig intensiv nutzen und sich halt auch bedanken dafür, dass ich mir da so ein bisschen Arbeit gemacht habe. Mhm. Ja, und dass das denen halt eben auch wirklich hilft im Alltag.
Das heißt, du bringst den einen oder anderen durch die Ausbildung, sicher.
Ich hoffe.
Sehr cool.
Ja, und vor allen Dingen schaffst du auch Standards, ne? Also ich glaube, das ist auch in Bezug auf unsere Patientensicherheit sehr, sehr wichtig, dass man Standard gibt, dass man Vorgaben gibt, wie man den Prozess XY macht. Was sind deine Bestseller da so? In diesen Lernkarten?
Alles. Bestseller ist natürlich auf Platz 1 das Notizbuch und halt meine ganzen Checklisten beziehungsweise Spickzettel, die kommen halt sehr gut an. Zum Beispiel die Spickzettel muss ich selber auch manchmal noch reingucken mit Richtungs- und Lagebezeichnungen. Man weiß es ja, aber irgendwann hat man manchmal dann doch einen Hänger, wenn man so nachgucken kann.
Ja.
Das sind so.
Hast du da Spickzettbeispiele? Also, was sind so die Themen, wo man mal spicken muss? Nahtkunde hat sie.
Ja, ganz oben ist bei den Bestsellern halt eben der Spickzettel Richtungs- und Lagebezeichnung.
Okay. Ja, da
kommt also, ich als Laie frage mich jetzt, also lateral.
Genau, ob es jetzt halt eben Supination, Pronation, Distal und so weiter. Ja. Die ganzen Begriffe. Das kommt immer ganz gut an. Und natürlich halt für die OTA-Auszubildenden, die Spickzettel springen und instrumentieren. Da habe ich das halt auch so gemacht, dass die Schüler sich halt eben auch ihre eigene Routine dann daraus entwickeln können. Weil jeder macht das halt irgendwie anders. Ob er jetzt die Neutralelektrode als erstes klebt und dann halt gerade die Zeit dokumentiert oder erst die Zeit dokumentiert und dann die Neutrale klebt beispielsweise. Ich glaube halt gerade eben auch im Hinblick auf die Patientensicherheit ist das halt gut, weil gerade am Anfang von der Ausbildung ist das einfach so viel Input, was du da kriegst. Ne? Und du kriegst dann halt von 10 verschiedenen Fachkräften dann halt gesagt, du musst das so und so machen und du musst einfach deine eigene Routine entwickeln. Mhm. Und wenn man dann halt eben diese Kärtchen dann beispielsweise noch hat und dann gucken kann, theoretisch könnte man sich das halt auch nummerieren. Ich glaube, das macht keiner.
Okay. Aber du hast die Chance gegeben.
Genau,
ich
habe die Chance gegeben, dass man sich das so nummerieren kann mit 1, 2, 3, 4, was man halt eben als erstes machen möchte bei den jeweiligen Steps. Genau, und das hilft halt eben auch, um halt zu sehen, okay, jetzt habe ich beispielsweise die Neutralelektrode vergessen zu kleben. Oder was ist nochmal wichtig, wenn ich die Neutralelektrode klebe? Wo darf ich sie hinkleben, wo darf ich sie auf keinen Fall hinkleben? Ja.
Prima. Sehr cool. Ja, lass uns über Patientensicherheit sprechen. Deswegen sind wir heute hier. Magst du uns mal erzählen, was das für dich in deinem beruflichen Alltag bedeutet?
Ja, also für mich bedeutet Patientensicherheit, dass ich halt die Sicherheit vom Patienten gewährleisten möchte. Das fängt halt bei ganz offensichtlichen Sachen an, wie jetzt eben die Lagerung, und geht halt auch bis hin zu den Sachen, die man jetzt nicht so offensichtlich sieht, wie jetzt die Hygiene oder halt auch die Dokumentation, dass man das halt alles wirklich sehr gewissenhaft macht. Das ist halt leider auch so von Klinik zu Klinik, habe ich ja jetzt als Zeitarbeiter halt auch schon miterlebt, ist das halt sehr unterschiedlich. Die eine Klinik dokumentiert wirklich jedes einzelne Skalpell, was man aufmacht mit der Charge, die andere wiederum nicht. Die dokumentiert halt wirklich nur das Set, was man aufmacht. Mhm. Und ja, genau.
Okay, also schon sehr weitreichend. Das betrifft dich wirklich, das ist jetzt nichts, was man mal irgendwie im Kopf hat, sondern das begleitet dich wirklich jeden Tag, wenn du im OP stehst.
Genau, okay. Also ich bin halt auch wahrscheinlich sehr gewissenhaft, so würde ich mich jetzt einordnen, dass ich da halt auch wirklich sehr extrem drauf achte, weil ich mir halt immer vorstelle, ich könnte da jetzt liegen oder ein Familienangehöriger, Freund. Man möchte einfach, dass die bestmöglich versorgt werden, dass da halt wirklich auf alles geachtet wird. Man kennt es halt leider auch so aus dem Alltag, dass dann da halt auf dem OP-Programm steht, keine Ahnung, Mutter von, und dann sagt man, ah, da muss ich jetzt aufpassen, weil es ist jemand, den man halt so kennt. Mhm. Und eigentlich sollte es bei jedem Patienten genau gleich gehandhabt werden.
Mhm. Okay. Ja. Gab es da in deiner Ausbildung, so denke ich jetzt, vielleicht irgendein Schlüsselereignis, wo du sagst, boah, da ist mir das irgendwie wie so ein Scherbenklirren klar geworden, dass das einfach so enorm wichtig ist, weil klar, Patientensicherheit, also auch ich, die jetzt nicht im Krankenhaus arbeite, denke mir, ja, das ist ja das höchste Gut, sollte eigentlich total logisch sein, aber hat es irgendwie, ist mal was passiert, wo du sagst, boah, okay, und seitdem hat das echt Prio.
Also ich muss sagen, bei mir war das wirklich schon von Anfang an, ne? Man lernt ja in der Ausbildung halt in der Theorie die ganzen Basics, wie gesagt, Verhaltensregeln mit der Hygiene, das fängt halt eben schon an mit Nagellack, Schmuck, den man halt im OP trägt und der da halt einfach nicht hingehört. Mhm. Und gerade als Azubi bist du ja noch sehr, sehr gewissenhaft und möchtest ja alles ja so machen, wie du es in der Theorie lernst, und merkst dann halt eigentlich erst im ersten Praxiseinsatz, okay, Theorie und Praxis sind wirklich zwei komplett verschiedene Paar Schuhe manchmal. Okay. Da fängt es auch schon an. Es gibt auch Ärzte, die halt zum Beispiel Sneaker oder halt auch Pflegekräfte teilweise, die Sneaker im OP tragen und eben keine Clogs. Mhm. Ja, und
Schmuck kommt tatsächlich auch vor.
Schmuck kommt tatsächlich leider sehr, sehr häufig vor. Also Ringe und Nagellack nicht ganz so oft, Gott sei Dank, aber gerade halt Uhren, Ketten, längere Ohrringe hat man auch mal gern gesehen, oder halt eben auch Personal, was vergisst, wie man den Mund- und Nasenschutz richtig trägt. Das sollte man ja eigentlich in Corona.
Wollte ich gerade sagen, haben wir alle während Corona gesehen. Leute, die das dann grundsätzlich unter der Nase hatten und du dir gedacht hast, you had one job.
Ja, ja. Ja, oder halt auch eben das richtige Tragen von einer OP-Haube. Das ist für manche auch nicht so einfach anscheinend.
Okay.
Also müssen wir noch mal ein bisschen nachjustieren mit Schulung und darauf hinweisen. Ne? Genau, deswegen ist uns das Thema so wichtig, auch da noch mal so ein bisschen. Gerade weil du jetzt auch viele Häuser siehst, und ich finde es immer spannend, wir sehen selber auch viele Häuser. Wir sind jetzt beide nicht aus der Pflege, weder die Charlene noch ich. Aber wir sind halt sehr, sehr viel in den OPs. Und was wir halt feststellen ist, nicht, dass der eine es falsch oder der andere es richtig macht, sondern dass eigentlich fast jeder es anders macht. Und da sollte man eigentlich meinen, in so einem sensiblen Bereich wie jetzt dem OP, aus dem du jetzt kommst und über den wir heute sprechen, dass es da eigentlich doch alles standardisierter zugehen sollte. Es gibt ja Risikomanager, die da unterwegs sind, und dass man da ein bisschen mehr auch auf sich selber achtet, ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass wir das allen Zuhörenden mitgeben. Ich glaube, so eine Uhr ist eine Keimfalle.
Auf jeden Fall.
Ohne Ende, wo sich halt viel drunter sammelt. Wir hatten vorher kurz gesprochen, da hat es auch mal gesagt, du hast das mal ausprobiert mit so ein bisschen Handcreme, ne, was da an so einem Ring alles hängen bleibt. Ja. Kann ja jeder vielleicht auch mal selber testen. Ich weiß nicht, wie hast du das gemacht?
Ja, ganz normal halt einfach mit den Ringen an, die Hände eingecremt, ne, und dann halt gewaschen und die Ringe ausgezogen, gerade so Ringe. Na, jetzt kann ich jetzt nicht so gut zeigen, die dann halt so ein paar.
Dicken Junker wie deiner?
Nein. Ja, so riesen Junker. die dann halt so ein paar Rillen dann halt eben haben, da sammelt sich echt so viel an. Das ist teilweise auch echt eklig. Und man muss halt bedenken, man bringt nicht nur die Keime dann von zu Hause mit in den OP, sondern man bringt die halt auch eben vom OP, vom Krankenhaus mit nach Hause zu seiner eigenen Familie und gefährdet die dann.
Genau.
Unwissentlich.
Ja. Mhm.
Stimmt, da muss man auch an sich selber denken, ja.
Ja. Ja. Apropos Gefährdung, wenn du das beurteilen müsstest, wo würdest du in deinem Arbeitsumfeld die größten Risiken für den Patienten sehen? Also was sind Situationen, wo du sagst, boah, da muss man echt höllisch aufpassen, weil sonst geht's in die Hose?
Gute Frage. ja, das fängt halt auch schon bei der Kommunikation, ehrlich gesagt, an.
Mhm.
Also halt Hygiene, teilweise von der Station aus, wie die Patienten kommen oder halt Patienten, die halt auch am OP-Tag selber erst kommen von der Hygiene her. Manche, da hast du das Gefühl, die haben schon seit 3 Jahren nicht mehr geduscht.
Oh, okay.
Obwohl die zu einer geplanten OP kommen.
Ja.
Es ist jetzt alles, ne, wenn jemand einen Unfall hat, eine Notfallsituation, ist immer was ganz anderes, kann immer passieren.
Mhm.
Aber wenn man halt eben eine geplante OP hat, weiß man, okay, ich sollte jetzt vielleicht, wenn ich jetzt schon seit 3 Tagen nicht duschen war, vielleicht heute wenigstens mal duschen gehen.
Unangenehm.
So
ja,
Sachen
okay.
halt, ne? Fingernägel sauber machen, da sammelt sich ja auch einfach immer unfassbar viel drunter. Das halt eben und ja, wie gesagt, die Kommunikation. Es gibt halt oftmals Situationen, wo man ja halt mitten in der OP erst erfährt, ach, okay, der Patient hat jetzt eigentlich eine Pflasterallergie beispielsweise. Das hat er irgendwann mal irgendwem gesagt, das wurde irgendwo notiert. Es gibt ja eigentlich die Checklisten, aber dann hat man das halt vergessen, da drauf zu schreiben oder es war halt irgendwie Dienstübergabe oder sonst was und dann ist das halt eben untergegangen oder halt eben auch aufgrund vom Personalmangel, dass das irgendeiner dann halt eben so, nur so beiläufig mitbekommen hat und ja, vergessen hat, das dann eben weiterzugeben.
Mhm.
Also das sind so, würde ich sagen, die wichtigsten Punkte.
Okay, das bringt mich schon so ein bisschen zu unserer nächsten Frage eigentlich. Wir haben jetzt so ein bisschen über die Patienten gesprochen. Wo siehst du vielleicht auch so ein bisschen die Risiken einfach im Arbeitsalltag? Weil nicht jeder ist so wie du, sage ich mal, und ist so perfektionistisch. Ne? Das kann man ja schon einfach so sagen.
Ja.
Da prallen ja teilweise auch Welten aufeinander. Wo würdest du sagen, sind so Gefahrenherde, wo du sagst, da muss man echt bei der Sache sein? Du hattest jetzt die Dokumentation angesprochen. Ich weiß, als ich vor kurzem operiert worden bin, kam dann auch jemand ganz am Anfang, als ich in den OP reinkam, so, sagen Sie mir selber, wer sind Sie? Was soll bei Ihnen gemacht werden? Das sind so die Basics, würde ich jetzt sagen,
genau.
Oder?
Ja. Ja, also wie gesagt, es gibt ja eigentlich so Checklisten, die man halt abhakt. Dass die Patienten denken immer, man verkauft einen für blöd. So, wir haben das, ich habe das doch jetzt schon drei Leuten unterschiedlichen Leuten gesagt.
Was sagen die denn jetzt vor mir? Guck auf deinen blöden Zettel halt. So.
Genau, genau. aber das glaubt man nicht. Das sind wirklich, es tauchen trotzdem immer noch Unterschiede dann teilweise auf. Ne? Weil die dann halt irgendwann beim dritten dann halt doch denken, ach so, nee, Allergien. Ach ja, nee, also, Pflaster, ja, da habe ich mal Ausschlag von bekommen.
Ja,
so,
okay.
Nach dem Motto. Ja, und halt eben gerade halt auch mit Personalmangel.
Mhm.
Dann geht halt gerade irgendjemand die Pausenablöse gerade in die Schleuse, schleust den Patienten ein und fragt den halt eben alles ab, schiebt den dann halt in die Einleitung und da wartet dann das Anästhesiepersonal, also wieder eine andere Person auf einen, die fragt dann halt wieder ab und irgendwann vielleicht auch andersrum sagt der Patient dann halt eben nicht mehr alles, weil er denkt, das habe ich doch eben hier dem ersten halt gesagt. Ja, diese, ja, wie sage ich das am besten?
Wir sind unter uns.
Aber da sind wir auch wieder bei der Kommunikation.
Ja,
wirklich,
ja. Ne? Und was man halt auch oft hat, ist die verschiedenen Nationalitäten, die man gerade heutzutage im Krankenhaus hat.
Team. Okay.
Also Thema Sprachbarriere.
Ja, es gibt viel, viel Probleme mit der Sprachbarriere.
Untereinander, dass da dann die Infos falsch weiterkommen.
Ja.
Okay.
Also ich kann da beispielsweise auch mal so eine Situation erzählen von mir, die mir selber passiert ist. Und das war, glaube ich, einer meiner ersten Dienste, wo ich halt ich glaube, Rufdienst hatte ich, genau. Wurde dann halt reingerufen. Dann hat man mir halt gesagt, Franzi, ruf mal noch eine helfende Hand. Und ich halt nur frisch nach der Ausbildung, gerade erster Dienst, ruf dann halt die Nummer an, die man mir gesagt hat. Ich so, ja, wir brauchen noch eine helfende Hand in Saal, keine Ahnung, 6.
Mhm.
Und die Person am anderen Ende So, hä, helfende Hand, was willst du denn jetzt mit einem plastischen Chirurgen? Hä, ich kann dich weiterstellen zu einem Plastiker, weil die halt diese Redewendung nicht kannte. Aber ich war halt auch vom Kopf her einfach so nervös und habe nicht dran gedacht, dass man das halt so nicht sagen sollte. So, ich brauche eine helfende Hand.
Ja, okay.
Also selbst ihr hättet wahrscheinlich in dem Moment erstmal gedacht, so, hä, was
will die von dir? Ja. Ein eiskaltes Händchen hätten wir dir
vorbei. Ja, okay. Also so Sachen, da, also einmal halt die
Kommunikation. Also noch nicht mal die Deutschbarriere, sondern auch tatsächlich Redewendungen,
genau, genau.
Oder Dialekt. Ne? Ich glaube, wenn ich jetzt in Bayern im OP stehen würde, würde ich wahrscheinlich auch manchmal nicht genau wissen, ja, was jemand von mir will.
Also klare, eindeutige Kommunikation mit dem eigenen Personal und dann halt noch zusätzlich diese sprachliche Barriere, das kann halt eben zu Problemen führen. Es kam dann auch kein plastischer Chirurg hoch, sondern die von der Intensiv, die wir eigentlich dann auch haben wollten, die kam dann auch wirklich hoch, weil die sich dann dachten, irgendwas ist da komisch.
Okay.
Dem Patienten geht's auch.
Okay.
Ja, ich glaube tatsächlich, das ist aber auch, also ich glaube, dieses Verwechslungsthema, ja, das ist ja auch in den Zahlen und Erhebungen. Wir sprechen auch, glaube ich, in der weiteren Folge mit Professor Strahm jetzt drüber. Das ist wirklich, das rankt relativ weit oben. Neben Medikationsfehlern ist wirklich dieses Verwechslungsthema sehr, sehr kritisch und das kann auch, glaube ich, drastische Folgen haben. Also ich glaube, man sollte offene Fragen stellen, ne? Wer sind Sie und nicht, ja, sind Sie Herr,
genau,
Schmitz?
Keine Ja-Nein-Fragen, das ist ganz wichtig.
Weil da müssen wir uns, glaube ich, immer wieder an die Nase. Die Patienten sind da wirklich in einer Sondersituation. Die haben vielleicht Scham, die wollen da schnell raus. Die wollen einfach nur schnell in die Narkose und beantworten.
Ja, und die bekommen und ja unter Umständen auch so eine Beruhigungstablette, ne? Und genau, sind dann auch entsprechend nicht mehr ganz bei 100%.
Ja,
her,
genau.
Ihrer
es ist
Sinne.
Halt für Patienten, für uns ist das halt einfach so normal. Ja, holst du halt Patient XY, ne? Und schiebst ihn dann dahin und machst dann halt so deine Arbeit. Für dich ist es Alltag, für die Patienten ist es eine absolute Ausnahmesituation. Die sind dir halt, voll, anders kann man es nicht sagen, ausgeliefert.
Ja, ja, total.
Also ich glaube, ich selber wäre die schlimmste Patientin überhaupt.
Ja.
Weil ich das lieber alles selber nochmal kontrollieren wollte. Klar. Das ist schon bei den Kindern so gewesen, als sie auf die Welt gekommen sind. Beim ersten Kind habe ich der Hebammenschülerin noch gesagt, wie sie den Zugang besser legen kann. Okay. ja, genau.
Okay.
Ist ja schon mal eine Verwechslung, hattest du das schon mal? Oder ist so ein fast beinahe Ergebnis?
Ja, das war bei mir tatsächlich in der Ausbildung. Das war halt bei ambulanten Eingriffen. Da habe ich dann halt, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal den Herrn Müller aufgerufen. Und dann ist halt ein Mann sehr selbstverständlich aufgestanden und mit mir gegangen. Und dann halt auch eben in diesen ambulanten OP rein. Dann haben wir halt die Patientenakte angeguckt. Und dann so, hä, da steht jetzt aber Herr Meier oder so, ne? Und ich als Schülerin so, oh mein Gott, ich hätte voll fahrlässig gehandelt, oh mein Gott. Ne? Und ja, der hatte das halt, ich weiß nicht, ob ich genuschelt hatte oder halt er, das war halt ein älterer Patient halt auch.
Vielleicht schlecht verstanden.
Fall. Vielleicht wollte er auch einfach verstanden. Mit dir mit.
Ja, aber es waren halt auch nicht zwei Leute aufgestanden.
Okay. Ja, okay.
Ja, und gerade halt eben so Müller, Meier, Schneider, die Namen, die es halt eben also sehr häufig gibt, auch in verschiedenen Schreibweisen, da passiert das natürlich schon gerne mal.
Okay.
Ja. Also wichtig immer den doppelten Boden haben, ne? Mehrfach fragen und dann ans Protokoll halten. Ansonsten geht es schneller, als man denkt.
Ja.
Falsche Seite ist auch so ein Thema.
Habe ich so Gott sei Dank noch nicht miterlebt. Ich habe schon Patienten erlebt, die sich selber nochmal zusätzlich irgendwie Smileys draufgemalt haben oder aufs andere Bein geschrieben haben, hier nicht.
Ja, krass.
aber meistens machen dann halt die Chirurgen das auf Station oder ich weiß gar nicht, ob es manchmal auch Pflegekräfte machen, die dann halt wirklich dann das Kreuzchen an der zu operierenden Seite halt machen. Mhm. Also toi, toi, toi. Ich hab's selber, nee, ich glaube, ich hab's wirklich noch nicht miterlebt.
Okay. Mhm. Ja, ist auch super.
Okay.
Ja. Also Teamort, glaube ich, ist wichtig, ne? Ist das gelebte Praxis oder notwendiges Übel?
Bitte?
Ein Team-Timeout vorm Schnitt zu machen, was würdest du sagen?
Ja, manche leben das halt wirklich sehr strikt, dass die halt wirklich sagen, kurz vor Cut, so, wir machen jetzt nochmal Team-Timeout.
Mhm.
Ich habe auch mal schon miterlebt, dass es welche aus Pappe so ein Schild hatten, dass man das halt wirklich so sehr demonstrativ auf den Tisch gestellt hat, dass die instrumentierende Pflegekraft das hingestellt hat, gesagt hat, so, ihr kriegt erst das Skalpell.
Genau, über dem Skalpell steht es dann, ja.
Hier Team-Timeout gemacht wurde.
Mhm.
Aber es gibt halt auch leider oft genug Chirurgen oder auch Chirurginnen, die dann sagen, ja, Patient kenne ich. So, her mit dem Skalpell.
Mhm. Und die dann keine Zeit verlieren wollen und
genau,
anfangen wollen.
Genau, zack, 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 schnell durch, weil ich muss um 2 Uhr zum Studentenunterricht oder was weiß ich wohin.
Mhm. Ja, okay. Wie ist das generell bei euch im OP? Da laufen ja auch schon sehr unterschiedliche Dienstgrade rum, sage ich mal. Ne? Wir haben die Chefärzte, Professoren, Assistenzärzte, euch OTAs. Wie läuft die Kommunikation? Ist das für dich teilweise schwierig, dass du sagst, ich fühle mich hier nicht ernst genommen oder ich werde hier nicht für voll genommen? Auch als Frau, muss man ja vielleicht auch jetzt einfach mal so sagen.
Es kommt drauf an. Also ich glaube, in der Ausbildung vor... Wann habe ich die Ausbildung gemacht? Vor 12 Jahren?
Glaub ich nicht älter, als du bist.
Also da war es, glaube ich, schon noch extremer, als ich es jetzt halt erlebt habe. Ich war ja auch 7 Jahre lang in der Festanstellung. Da waren wir halt echt... Also klar, manch ein Chefarzt war dann halt wirklich so, ich bin der Chefarzt, was? Du hast mir jetzt nichts zu sagen. Ich möchte jetzt das und das haben und das hast du mir auch zu geben. Bei den meisten war das halt echt so eine Kommunikation dann auch echt auf Augenhöhe. Also ich habe selber auch schon einen Chefarzt zurechtgewiesen, weil da halt eine Kollegin von mir runtergemacht hatte für etwas, was sie nicht getan hat. Wo ich dann auch nur gesagt habe, so bis hierhin und nicht weiter. Genauso habe ich aber auch schon oft genug von dem Chefarzt halt einen auf den Deckel gekriegt, dass ich dem halt so nichts zu sagen hätte. Wenn ich sage, ich möchte aber, dass sie jetzt ihre Hände desinfizieren, weil sie waren jetzt gerade noch da und da dran. Und ich so, nö, weiß ich nicht.
So. Naja, was
das hört man mal öfter, ne? Dass da quasi der ein oder andere Arzt sterile Hände hat, ne?
Ja, manche kommen sehr steril auf die Welt.
Okay.
Ist dir das auch schon mal passiert dann? Tatsächlich, dass das Feedback oder jemand auch einfach so da mal an die Instrumente gelangt hat?
Ja. Leider schon, aber dann gab es halt auch dementsprechend mal was auf die Finger.
Ja, okay, aber da traust du dich dann auch dafür einzustehen und zu sagen, so, Kollege.
Definitiv. Also
ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir da auch an alle OTAs und OP-Pflege...
Dass man da mutig ist. Genau. Ja, absolut.
Und wenn ihr das so nicht vertreten, dann dokumentiert es halt auch. Ne? Das,
genau.
Ist total wichtig. Ja. Bei Lagerung, glaube ich, sieht man es auch oft, dass da mal die ein oder andere Extremlagerung gewünscht ist, die jetzt physiologisch eher grenzwertig ist. Ich meine, am Ende entscheidet der Arzt, aber macht den Vermerk, ne? Dokumentiert das.
Genau, und da ist halt auch ganz wichtig zu sagen, dass man sich dann halt, wenn man es dokumentiert hat, beispielsweise Lagerungswunsch nach Chirurg, Oberarzt, was weiß ich wer, und dass man sich dann halt ausloggt. Weil sonst kann nach der OP dann halt derjenige, der es halt gerne anders hätte und falsch gelagert hätte, ändern. Und dann ist es aber auf deinen Namen dokumentiert. Sondern dann halt auch wirklich so machen, dass man dann halt auch sieht, beispielsweise der Chirurg, Oberarzt Müller muss sich jetzt einloggen und schreibt dann halt eben nicht mehr rein, hier schlechte Lagerung, weil Oberarztwunsch.
Okay.
Das kann man dann nämlich auch nachvollziehen, weil sonst ist halt alles immer auf deinem Namen dokumentiert und du kannst es nachher nicht nachvollziehen und hast dann halt auch Probleme.
Du kannst
dann
es halt ja auch letztendlich nicht beweisen, du halt eben das nicht verfasst hast.
Genau, du kannst ja schlecht einfach mit dem Handy dann hingehen und sagen, oh, mach mir jetzt mal ein Beweisfoto.
Ja, klar. Ja, okay. Ja. Guter Tipp auf jeden Fall, ja. Okay, das heißt, du kannst aber ganz klar für dich sagen, man soll auch für sich einstehen und man soll auch sagen, so, egal welcher Dienstgrad da jetzt gerade vor dir steht, Hinweise sind ja erlaubt und lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
Auf jeden Fall. Also da habe ich mich zum Beispiel als Zeitarbeiterin auch schon öfter unbeliebt gemacht.
Macht man sich gerne mal unbeliebt, ne?
Ja.
Gerade weil du halt Dinge auch anders kennst aus anderen Häusern.
Genau. Ja, also man nimmt halt als Zeitarbeiterin Zeitarbeiter hast du halt das Glück, vieles halt kennenzulernen. Manches ist halt in manchen Kliniken besser und manches halt leider auch deutlich schlechter. Du kannst dann halt sagen, so hier, ich habe das mal so gesehen, wollen wir das mal probieren? Manche sagen, hey, cool, nehmen wir gerne an, coole Idee. Oh ja, das ist ja wirklich besser. Und manche sagen, nein, das ist unser Standard.
Das haben wir immer schon so gemacht.
Ja, halt, der Klassiker. Stopp. das gibt es dann halt wirklich. Und so habe ich mich beispielsweise in meinem ersten Einsatz als Praxisanleiterin, genau, als Zeitarbeiterin sehr unbeliebt gemacht, weil das Erste, was ich dann halt gesagt habe, so, lagert ihr immer so? Und dann so, ja, so, okay.
Das habe ich schon mal anders gesehen.
Finde ich jetzt nicht so gut.
Oh je.
Das ist vielleicht eine ganz geile Überleitung. Also, ich glaube, wir halten fest, Verwechslung ist ein großes Thema. Stellt die Fragen, ne? Und stellt offene Fragen und seid da auch wirklich arg hinterher, auch wenn es manchmal in der Routine wirklich lästig ist und zeitraubend und auch ein bisschen als No-Brainer ist, aber es ist echt super wichtig. Macht das Team-Timeout, seid mutig, interprofessionell, verständigt euch da gut, kommuniziert gut. Ich glaube, ein weiteres großes Feld, und ich weiß ja, weil du auch glücklicherweise bei uns Referentin bist, bei den Lagerungsworkshops, dass das auch so eine kleine Herzensangelegenheit von dir ist. Patientenlagerung ist halt auch ein Riesenthema, ne? Und ich glaube, da gibt's sehr, sehr starke Unterschiede. Was würdest du sagen, was sind da so die größten Learnings oder also die größten Felder, wo man drauf aufpassen muss, dass man es richtig macht?
Ja, für die meisten, weißt du, ich mache ja meistens die Rückenlage. Das ist ja auch das Feedback, was ich in den Workshops so bekomme, dass das für viele einfach so banal ist, Rückenlage. Und wenn ich denen dann halt erkläre, so hier, das macht man besser so, oder wie macht ihr das? Ich leite dann immer gerne ein mit, hier, macht mal so, wie ihr das bei euch zu Hause immer macht, in der Klinik. Und dann sind die immer überrascht, wie viel ich dann da korrigiere, weil die denken, ja, das ist doch easy peasy, muss ja nichts Großartiges machen bei Rückenlage. Aber da gibt's doch sehr, sehr viel, was man halt eben falsch machen kann. Und wo man halt auch dann dementsprechend Chirurgen haben, die dann sagen, ja, ich operiere jetzt hier am Kopf, was interessieren mich die Beine? Beispielsweise.
Ja, oft gehört. Das habe ich auch. Thema Knierolle, ne?
Ja.
Die ja auch eigentlich fast jeder unter die Knie legt.
Genau.
Das ist, glaube ich, immer so das Erste, was wir in den ganzen Workshops dann ändern, ne? Dass die Knierolle zwar Knierolle heißt, aber nicht unter die Knie gehört.
Ja.
Und da habe ich auch schon viele Stories gehört von, wir lagern den Patienten, der Arzt kommt rein und das Erste, was er macht, ist die Knierolle wegziehen.
Ja.
Das ist halt, dann habe ich teilweise über mehrere Stunden ein durchgestrecktes Gelenk und das ist nicht gut. Spannend. Also generell die Lagerung, die Weichlagerung und auf was ich da alles achten muss. Ein großes Thema, wir werden auch in einer anderen Folge sprechen wir mit Roy. Roy ist ein Patient, Roy hatte eine relativ große Verbrennung tatsächlich bei einem leichten ästhetischen Eingriff, weil er halt nass gelegen hat. Merken wir halt auch immer wieder, dass gerade Nässeschutz ein ganz, ganz großes Thema ist. Wie siehst du das?
Ja, leider auch so. Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Teufelskreis, gerade mit dieser ganzen Sparpolitik, die manchen Krankenhäuser fahren müssen, dass dann halt, also normalerweise, ihr wisst es ja, legt man halt, wenn man beispielsweise das Bein desinfiziert, halt noch saugfähige Tücher drunter und sobald man fertig ist, kommen die raus. Und es gibt dann halt welche, die sagen, ja, okay, das ist ja jetzt nur hier an der einen Ecke ein bisschen nass, das können wir dann halt nochmal nehmen. Also nicht für andere Patienten, um Gottes Willen. So schlimm ist es jetzt nicht.
Ja.
Aber dann nehmen wir das halt, keine Ahnung, und legen das noch unter die Hüfte, weil da kann man es halt auch noch benutzen. Oder vergessen dann halt eben auch viele, das dann noch rauszuziehen. Und so kommt es halt eben.
Kannst du kurz erklären, wo das Problem liegt? Vielleicht für alle, die jetzt da nicht direkt dabei sind. Warum kann ich mich verbrennen, wenn ich nass liege?
Naja, eigentlich sollte das ja für jeden verständlich sein. So, wenn Gewitter ist, beispielsweise Blitz, weiß man, okay, man sollte sich jetzt nicht irgendwie in nassen Gegenden aufhalten, weil das halt eben leitet. Ja, und so ist das halt eben. Wir arbeiten ja mit Hochfrequenzchirurgie, damit wir minimale Blutungen halt eben veröden können. Ja, dafür brauchen wir halt einen Ableiter, quasi einen Blitzableiter, so könnte man das halt erklären. Das nennt sich Neutralelektrode, hatte ich, glaube ich, ganz am Anfang mal erzählt. Und wenn der Patient dann halt eben im Nassen liegt oder wenn die Neutralelektrode auch noch zusätzlich nass wird, dann kann es halt eben, weil der Strom dann durch den Körper fließt, genau an diesen Stellen zu teilweise sehr starken Verbrennungen kommen.
Okay.
Ja, und das ist unangenehm. Das macht nicht nur was mit dem Patienten, das macht auch, glaube ich, was mit der Pflege, ne, wenn ich dabei war und mitkriege, dass sich da jemand verbrannt hat.
Ja.
Also Neutralelektrode, Trockenlagerung, super wichtig, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Was sind noch so die häufigsten Fehler, die du siehst? Oder die Hinweise, die du geben kannst an allen, die uns dazuhören, worauf man achten sollte?
Ja, halt, also wie gesagt, bei der Lagerung vor allem, was ich halt auch immer im Workshop sage, macht euch da auch wie so eine Checkliste und geht halt wirklich jeden einzelnen Punkt nochmal durch, weil die meisten machen halt, gerade halt eben auch aufgrund von Zeitmangel, die Anästhesie fährt den Patienten rein, lagert schnell halt irgendwie die Arme, also wahrscheinlich auch gut prinzipiell und geht dann halt aber in den nächsten Saal, weil die halt dann zwei Säle springen. Aber es bringt mir halt eben nichts, wenn ich am Anfang schon die Arme lagere und dann zuppelt der Chirurg unten noch irgendwie rum, zieht den Patienten runter, dann habe ich die Arme überstreckt, dass man halt auch In manchen Kliniken ist es so, dass das halt eben heißt, die Arme sind Anästhesie-Sache, der Rest ist halt, je nachdem, wo du operierst, dann eben ja OP-Sache.
Kennt man auch
dass
so,
du
ja.
trotzdem, auch wenn es dann in Anführungszeichen nicht zu deinem Aufgabengebiet gehört, nochmal von unten nach oben, von oben nach unten durchgehst und guckst, liegt der Patient richtig? Liegt der Kopf jetzt irgendwie schepp, obwohl halt die Anästhesie das eigentlich vernünftig gemacht haben sollte? Aber wie gesagt, ne, wenn unten halt jemand nochmal irgendwie was bewegt, das Becken bewegt oder so, dann kann der Kopf sich ja auch bewegen und dann halt nicht mehr schön liegen. Und halt eben vor allem die Arme, dass man sich da halt auch nochmal ins Gewissen ruft, ich gehe wirklich nochmal von unten nach oben, stell mich oben hin und gucke nochmal drüber, bin ich zufrieden? Weil ich könnte selber da auch liegen und ich möchte ja auch bestmöglich dann halt auch wieder aufwachen, ohne irgendwelche Beschwerden.
Also auch da, wie mit der Kommunikation, lieber einmal zu viel checken, als einmal zu wenig.
Genau. Und das ist auch kein großer Zeitaspekt, der einem dann irgendwie flöten geht. Klar, in Notfallsituationen ist das immer noch mal was anderes, aber es ist halt eben dann auch ein Notfall. In Anführungszeichen ist es da wurscht, wie man gelagert ist. Aber halt bei ganz normalen geplanten OPs, das ist jetzt kein, sind jetzt keine 10 Minuten, wo man sagt, boah, aber deshalb haben wir jetzt einen Verzug im OP-Plan.
Das die geht Zeit halt, habe ich auch eigentlich immer noch.
Genau.
Ne? Also wenn, keine Ahnung, die Anästhesie oder so dann noch braucht, wie es ja auch dann oft ist, ne? Da kann ich nochmal drüber schauen.
Genau, wenn die dann halt nochmal irgendwie eine Verlängerung legen, die Chirurgen sich halt am Waschen sind, dann kann ich halt gerade als Springer nochmal hingehen und gucken. Und wenn mir dann was auffällt, kann ich immer noch sagen, hey, ich habe hier eine Anmerkung. Der Arm, der hängt halt doch ein bisschen durch oder so.
Okay. Hast du persönlich mal irgendwas mitbekommen? Also jetzt wirklich, wo du sagst, boah, das war echt das Krasseste, wo ich mit dabei war und das hat, da hattest du ein bisschen dran zu knabbern.
Direkt dabei, ja doch, eigentlich schon. Es war bei einem Patienten, ich glaube, wir haben eine Prothese gemacht und wir hatten während der OP die ganze Zeit Probleme mit der HF-Chirurgie. Die hat halt, also die Chirurgen haben gedrückt, ne, dass die halt eben veröden können, aber es kam halt irgendwie nichts. Und wir haben geguckt, die Neutralelektrode nochmal neu geklebt, Geräte ausgetauscht. Und haben halt wirklich dann halt die Power auf ganz hoch quasi gestellt, um es sozusagen. Aber es kam halt trotzdem nicht wirklich was. Und die haben dann halt halt einfach irgendwie gearbeitet und besonders lang dann halt eben gebrutzelt, sagt man gerne bei uns im OP.
Schönes
Wort. Es riecht auch ein bisschen gebrutzelt.
Ja,
dann
es
immer,
riecht,
ne?
Riecht, ja,
das, also, das finde ich sehr gewöhnungsbedürftig. Das muss man, also...
Ja, es riecht manchmal, als würde man grillen.
Ja, das, ja. Das hast du jetzt gesagt.
Ja. Ja, und am nächsten Tag, als ich dann halt eben ja, zum Frühdienst kam, wurde dann in der Frühbesprechung gesagt, dass halt eben genau dieser Patient, als sie dann abgedeckt haben, richtig massive Verbrennungen hatte. Aber er lag, der Patient lag nicht irgendwie im Feuchten. Wir wissen nicht, wieso.
Metallkontakt?
Das auch nicht. Es hat genau da, wo die Neutralelektrode war, da hatte der, dieser Patient massive Verbrennungen. Ich stand halt am Tisch, ich hatte die OP instrumentiert, aber man versucht dann trotzdem irgendwie zu reflektieren, woran hattet ihr liegen?
Woran
fragt man sich hinterher immer, ne? Woran hattet ihr liegen?
Welchen Fehler habe ich gemacht? Man sucht halt irgendwie automatisch immer den Fehler bei sich selbst. Also so geht's mir. Hätte ich da noch irgendwie anders agieren können? Was hätte ich besser machen können? Und natürlich möchte man das ja am liebsten gar nicht hören, dass man irgendwie der Patient, bei dem man selber da beteiligt war, dass der da irgendwelche Schäden von getragen hat.
Wie habt ihr sowas im Team kommuniziert? Also ist das etwas, worüber ihr dann auch sprecht und sagt, hey Leute, wie kann das sein? Also, sind da alle so reflektieren, sage ich mal, wie du und wollen der Sache auch auf den Grund gehen? Oder wird das ganz gerne auch schon mal totgeschwiegen, so nach dem Motto? Wir sind fehlerfrei. Uns passiert sowas nicht.
Alle leider nicht. Ich glaube, das kommt halt auch immer auf die persönliche Einstellung und Mentalität an. Manche sind dann halt wirklich so, dass sie das dann halt auch im Team dann halt wirklich besprochen haben wollen und Fehlersuche machen wollen, was man dann halt irgendwie beim nächsten Mal besser machen kann. Eine andere Neutralelektrode beispielsweise in diesem Fall ausprobieren von einer anderen Firma. Ja, oder ob das halt es am Kabel lag, dass man das alles nochmal dann im Nachgang nochmal überprüft. Und es gibt halt auch genug, die dann sagen, es passiert.
Oder zumindest mal eine Zirrusmeldung absetzt, ne?
Genau. Also ich muss sagen, ich habe selber noch nie eine Zirrusmeldung abgesetzt, obwohl ich schon öfter was erlebt habe.
Ja.
Weil ich halt so an sich auch nicht erlebt habe, dass Zirrusmeldungen wirklich im Nachgang irgendwie besprochen wurden. Also
okay.
Die Fehlerkultur ist, glaube ich, noch sehr ausbaufähig.
tun wir mal gerade so, als wenn ich eine OTR-Auszubildende ganz am Anfang wäre und nicht weiß, was eine CIRS-Meldung ist.
Eine CIRS-Meldung ist, wie erkläre ich das? Du kannst halt quasi in so einem Portal dann halt schreiben, einen Fehler, der dir beinahe passiert wäre.
Beinahe Vorkommnisse.
Genau.
Genau.
Und dann sollte es eigentlich so sein, dass man dann diesen Beinahe-Fehler aufgreift und dann halt eben guckt, wie man den für die Zukunft vermeiden könnte. Mhm.
Genau.
Okay, und das ist was Krankenhausinternes.
Genau, es hat eigentlich jedes Krankenhaus irgendwie so ein CIRS.
Beziehungsweise das geht dann auch
so Meldesystem.
Über die Krankenhäuser, also das ist quasi ein vernetztes Meldesystem.
Ja, das wäre jetzt
wo dann
meine
auch quasi
Frage.
Andere lernen. Also wenn es in München fast was passiert wäre mit Produkt XY bei Eingriff Z, dann sollte Hamburg das auch wissen, wenn sie danach suchen. Und vor allen Dingen, jetzt sprechen wir so ein bisschen als Hersteller oder als Händler, wir sollten das halt auch mitbekommen. Also viele denken, oh Gott, jetzt muss ich Nordiska da schreiben, dass irgendwas nicht so richtig funktioniert hat. Nein, das ist genau das, wo wir auch mitarbeiten und Produkte besser machen. Weil nur wenn wir Feedback kriegen und auch wenn es negatives Feedback ist, ist es halt erstmal nicht schön. Wir hören natürlich total gerne, dass unsere Kopfleitungssysteme die besten der Welt sind und man die Druckstellen hat. damit alles astrein läuft und ich den Druck von den Augen fernhalte und was man noch alles Positives sagen kann. Mhm. Aber vor allen Dingen lernen wir halt auch an den fast Vorkommnissen. Also da lerne ich noch viel lieber dran als an den Vorkommnissen. Mhm. Aber das passiert halt, dass man da halt auch immer dazu lernt, ne? Dass vielleicht unsere Kopfschale nicht ideal zum Körperlagerungskissen XY passt, weil der Patient zu tief liegt und dann Druckstellen entwickelt. Und genau darüber können wir halt auch lernen und sagen, verwende die Kopfschale lieber mit Kissen, die mindestens so und so hoch sind. Also die kriegen wir halt wieder gespiegelt und da lernen wir auch sehr, sehr viel dran. Also da nochmal den Appell an alle da draußen, wenn ihr wollt, dass die Hersteller auch die Produkte besser machen können, macht diese Meldungen und gebt Feedback. Da sitzen wir halt auch zusammen im Boot und wir sind auch daran interessiert, Produkte besser und sicherer zu machen. Das ist uns sehr, sehr wichtig und das ist, glaube ich, auch allen anderen Herstellern sehr, sehr wichtig. Und da sitzen wir zusammen in dem Boot und müssen zusammen dran arbeiten. Also CIRS finde ich ein super spannendes Thema, aber wie du schon sagst, wenn du hast wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele OPs hast du gemacht in deinem Leben? Kommen bestimmt ein paar tausend zusammen.
Ja, ich könnte jetzt echt nicht schätzen.
Und da waren bestimmt einige Situationen bei, wo du sagst, ui, das war knapp, wenn wir da jetzt nicht drauf geachtet hätten, wäre das schief gegangen. Ne?
Ja, beispielsweise, wenn du jetzt halt sagst, im Hinblick auf Produkte, ne, dann Vakuummatten, die dann halt
Luft verlieren.
Leider meist durch unsachgemäße Verwendung kaputt gehen und dann halt während der OP Luft verlieren, wie du gerade gesagt hast, und dann die Patienten eben runterrutschen.
Mhm.
Ja.
Okay.
Und auch da gibt es leichte Tipps und Tricks, ne? Also wenn man das einfach meldet, dann kann man ja nachgeschult werden. Also
genau.
Vakuummatratzen zum Beispiel, wenn ich sie im Vakuum einfach lager, dann weiß ich, wenn ich sie nutze, dass sie das Vakuum auch halten werden, wenn jetzt nicht während der OP jemand reinschneidet.
Ja.
Aber ich glaube, die meisten Schäden kommen halt wirklich durch die Lagerung, ne? Dadurch, dass sie dann zusammengepuddelt werden und dann irgendwo einklemmen und dann kommt da was dran.
Ja.
Mhm. Aber sowas auch immer melden. Das Schlimmste, was ich immer, also aus unserer Perspektive, wenn wir versuchen, neue Innovationen vorzustellen und dann die Antwort kriegen, da ist uns noch nie was passiert. Und man dann 2 Jahre später mit dem Gleichen widerspricht und dann hört, ja, jetzt ist es passiert. Können wir uns eure Lösung vielleicht nochmal anschauen. Das ist halt immer das, wo mir dann so ein bisschen das Auge tränen und ich sage, oh Mensch, hättet ihr doch damals vielleicht die 3 Euro mehr noch in die Hand genommen. Ne? Also ein Thema sind zum Beispiel Schulterstützen. Da ist jedes Mal die Diskussion, nee, wir hatten da noch nie eine Nervenschädigung. Und dann versucht man zu argumentieren, was da alles läuft und wie oberflächlich das läuft und wie viel Druck da bei einer extremen Kopftieflage da drauf kommt. Und dann braucht es oft eigentlich immer nur, also wir können da nur begeistern, wenn da mal was passiert ist. Das finde ich halt super schade.
Ja.
Aber ist leider oft so Thema.
Wobei vermeintliche Kleinigkeiten da dann ja eigentlich schon viel helfen würden. Ja, okay. Das heißt, dieses CIRS ist eigentlich ja dann so ein zentraler Teil eigentlich von einem Risikomanagement. Aber wie wird mit sowas umgegangen? Also trefft ihr euch dann alle 2 Wochen und guckt mal, was so Neues gibt? Ist das wie so ein Intranet, wo man, ja, also am Ende des Tages ist es schön, ja schön, wenn es das gibt.
Ja.
Ne? Es ist ja schön, wenn es das gibt, aber wie arbeitet man mit sowas? Gibt es dann jemanden, der im besten Fall sowas im Blick behält und sagt, hier übrigens, da ist in München was passiert?
Um ehrlich zu sein, ich kann es denen nicht beantworten. Ich habe noch nicht mitbekommen, dass es irgendwo heißt, ja, es gibt einen CIRS-Beauftragten, beispielsweise im OP, Fehlermeldungsbeauftragten oder was auch immer. Mhm. Ich habe es so noch nicht mitbekommen, dass es CIRS gibt, habe ich auch nur in der Ausbildung gelernt.
Ja, okay, interessant, aber
obwohl super oft im Krankenhaus dann immer große Schilder hängen. Ne?
Ja, genau, die hängen halt aber so nichtssagend irgendwo rum.
Okay,
ne?
Die hat meine aufgehangen, weil sie hängen müssen.
Ja, wahrscheinlich, ich weiß es nicht.
Wie der Flucht- und Rettungsplan.
Ja, genau. Und der Brandschutzbeauftragter und wer kann nächste Hilfe leisten.
Aber keiner weiß. Es kann natürlich auch sein, dass es in anderen Kliniken anders läuft, ja. aber ist bei mir halt so meine Erfahrung. Ja.
Mhm. Also der Appell an draußen, nimmt das ernst.
Mhm. Ja,
seid auf jeden hinterher. Fall.
Ja, und nutzt es und macht es draus. Ja. Weil ich finde, wenn sich ja schon jemand die Zeit nimmt und wirklich auch aufschreibt und der Grund des Ganzen oder der Hintergedanke ja ist, wir wollen Sachen vermeiden, hilft es halt nur, wenn man es liest und entsprechend auch berücksichtigt.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Also, ja.
Wie sieht das bei dir in der, also jetzt hast du, glaube ich, du hast nur ein fast oder ich war dabei Erlebnis gehabt. Glaubst du, jemandem dem was passiert, mit dem macht das ja auch etwas. Wir werden da mit Hannah Rösner auch drüber sprechen, genau. Diese ganze Second-Victim-Thematik. Ich glaube, das ist ein Feld, was in dem Ausmaß noch gar nicht so bewusst ist. Was passiert nach einem Behandlungsfehler mit denen, die dabei waren? Ich glaube, sehr, sehr viele können gar nicht mehr im Job arbeiten. Hast du ein Gefühl, dass es da Anlaufstellen im Krankenhaus gibt? Oder wüsstest du jetzt ad hoc, an wen du dich melden, wenn dich was belastet vielleicht auch, was du erlebt hast?
Nicht. Nein. Also weder damals in der Festanstellung noch in der Ausbildung. In der Ausbildung hast du ja vielleicht noch deine Praxisanleiter, mit denen du dann reden kannst.
Mhm. Die OP-Manager vielleicht so als direkte Vorgesetzte? Fragezeichen.
Ja, wobei man da, also es
oder OP-Leiter
kommt,
ja.
Noch. Das kommt halt immer auf die individuellen Charaktere an. Also den OP-Leiter, den ich hatte, ich glaube, der war ganz froh, wenn man ihn halt in Ruhe lässt.
Okay.
Um ehrlich zu sein.
Und er schauen, dass er irgendwo die ganzen Personallücken stopfen kann. Ne?
Ja, die haben ja schon so unfassbar viel um die Ohren, muss es halt sagen. Ne? Mhm. Die haben die Personalplanung um die Ohren, die Planung der OPs teilweise und Materialwirtschaft und alles. Das ist unfassbar viel. Vor allem, wenn man das halt nicht aufgeteilt hat auf mehrere Personen, sondern wenn das halt jemand ganz alleine macht. Und wenn dann eben diese Fehlerkultur dann noch dazukommt und man damit dann auch noch konfrontiert wird, irgendwann hat man halt einfach, man hat halt keinen Kopf mehr dafür. Mhm. Und es müsste halt meiner Meinung nach, ich weiß halt wirklich nicht, ob es in manchen Kliniken so ist, halt irgendwie so ein im OP und auch auf den Stationen immer irgendwie, es gibt ja immer Strahlenschutzbeauftragte, Hygienebeauftragte und sowas. Und ich finde, es müsste halt auch so einen Fehlerbeauftragten geben, an den man sich wirklich fix immer wenden könnte, wenn man ein beinahe Problem hatte oder wenn halt eben wirklich was passiert ist, mit dem man darüber reden kann und der sich auch wirklich dann dafür einsetzt, dass sich daran was ändert. Dass man dann beispielsweise sagt, okay, jetzt nochmal im Hinblick auf Lagerung, ist es jetzt oft vorgekommen, dass halt die Patienten dann halt bei den Armen irgendwie Probleme hatten nach der OP, dass man sagt, okay, wir brauchen auf jeden Fall für alle nochmal einen Lagerungsworkshop, weil irgendwie kriegen wir das nicht hin. Mhm. Arme ist ja wirklich immer so speziell. Mhm. Genau, dass da halt jemand wirklich sich auch verantwortlich fühlt.
Fühlt. Ja. Wir wissen, was du meinst.
ja.
Okay.
Genau.
Das heißt, das wäre was, wo du sagst, das wäre cool, das gibt es irgendwie noch nicht, das fehlt, das braucht man
ja. Es gibt ja Risikomanager, ne? War dir da schon mal einer bekannt? Oder ist das jetzt was du zum ersten Mal hörst, dass du Menschen im Krankenhaus rumlaufen?
Das Gift habe ich schon mal gehört, aber ist mir noch nie begegnet.
Und ist auch für dich also gar nicht so präsent, dass du jetzt sagst, ja, da hängt ein Bild und ein kurzer Steckbrief überall und wir müssen bei denen das mal anrufen.
Nee, um ehrlich zu sein, nicht. Also wie gesagt, 7 Jahre in der Festanstellung und ich wüsste nicht, wer es war.
Ja, okay.
Ja.
Das kommt so ein bisschen, also das frage ich mich jetzt noch, wenn du dir irgendwas wünschen könntest, wir haben jetzt gerade über diesen Fehlerbeauftragten gesprochen, wenn du einfach sagen könntest, boah, ich habe jetzt hier die Bundeskanzlerin, den Bundeskanzler sitzen, die Politik, die Klinikleitung, was auch immer, was sind so Sachen, die du dir wünschen würdest? Nicht, also so auf dieses ganze Thema Patientensicherheit, was sind Abläufe, die etabliert werden müssen, was sind Regeln, was sind, keine Ahnung, Anlaufstellen, was würde vielleicht helfen?
Eigentlich, um
also
ehrlich zu sein.
Friedrich Merz hört dir jetzt zu und du kannst dir was wünschen.
Da brauche ich ja gar nicht reden. Eigentlich, es ist traurig, aber die Sachen existieren ja so schon. Man müsste es eigentlich ja gar nicht mehr so kommunizieren.
Mhm.
Es gibt ja klare Regeln, wie man was zu machen hat. Mhm. Aber es hält sich halt nicht jeder dran. Das ist so das Problem.
Also mehr.
Also irgendwo halt mehr wahrscheinlich Folgen, mehr Kontrolle. Ich weiß es nicht.
Mhm.
Aber ja, man kennt das auch beispielsweise, wenn Hygienebegehungen sind, ne, dann wird halt gerade mal schnell noch irgendwie alles ausgewischt, die ganzen Schränke sauber gemacht, das wird steril gut kontrolliert, aber nur, weil man weiß, morgen kommt jetzt halt die Hygiene.
Mhm.
Und dann halt so zwischendrin hat man halt einfach keine Zeit dafür.
Mhm. Was, und da sind wir wieder bei so einem Knackpunkt, finde ich.
Personal.
Personalmangel. Ja. Personalmangel, Zeitdruck sind so wirklich, das kristallisiert sich jetzt für mich irgendwie so raus, so gefühlt die zentralen Punkte,
halt
wo wir
ein Feld,
sagen.
Ja. Also Kommunikation haben wir auf jeden Fall.
Ja.
Ist wichtig, interprofessioneller Umgang miteinander ist wichtig. Mhm. Wie gehe ich mit Fehlern um, ist wichtig. Und dieses Lernen. Ne? Und weil ich glaube, auch ein Riesenthema ist Personal tatsächlich.
Auf jeden
und
Fall.
Der unterschiedliche Ausbildungsstand von Personal. Ne? Oder also welche Vorgaben? Ich meine, es gab ja diesen sehr, sehr schockierenden Fall, wo einfach ein Chirurg, der aber noch am Ende einen Fall machen wollte, sich eine Reinigungskraft dazu genommen hat, die ihn so ein bisschen assistiert hat.
Mm.
Das wurde ja medial sehr, sehr groß.
Mm.
Aber ich habe auch schon viel und oft gehört, wie da halt teilweise irgendwie versucht wird, Säle am Laufen zu halten mit Personal, sei es der Assistenzarzt, der dann irgendwie instrumentiert oder den Springer macht oder sei es irgendjemand in Ausbildung, der da auf einmal in der Situation steht. Ich glaube, das passiert tatsächlich sehr, sehr oft, ne?
Ja,
dass auch OTAs in Ausbildung überfordert werden. Was ist dir da schon alles über die Füße gelaufen?
Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Ja, das gibt's leider wirklich sehr, sehr häufig, habe ich auch schon oft mitgemacht, wobei ich da halt auch wieder jemand bin. Ich schreibe Gefährdungsanzeigen heißt, glaube ich, wo ich halt wirklich konsequent sage, okay, auch wenn ich als Examinierte mit einem Auszubildenden im Saal bin, schreibe ich eine Anzeige, weil ich in dem Fall nicht gewährleisten kann, dass ich mich zu 100% nur auf den Patienten konzentriere, sondern ich muss halt in dem Fall instrumentieren. Ich muss gucken, dass ich den Azubi halt richtig anleite. Ich muss halt irgendwo sein, die Aufgaben von dem Azubi trotzdem auch noch mitmachen.
Mhm.
Und dann bin ich halt vom Kopf her einfach nicht zu 100% fokussiert. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was halt auch sehr, sehr viele nicht machen, wo sich auch sehr viele vorscheuen, das zu machen. Mhm. Gut, ich habe bisher halt auch immer nur die Nachricht gekriegt, ja, die Anzeige ist eingegangen.
Okay.
Aber ich bin in dem Fall, bin ich dann halt aber auch raus. Wenn
du bist
halt
abgesichert.
Wirklich, genau, wenn irgendwas wirklich passiert dann mit dem Patienten, weil ich halt beispielsweise eben nicht zu 100% da war, habe ich auf jeden Fall hier an dem Tag, war ich einfach überlastet.
Mhm.
Und das ist halt der und der Situation geschuldet und dann bin ich halt in dem Fall auf jeden Fall abgesichert. Und sehr viele schreiben diese Anzeigen nicht, die wissen noch nicht mal, wo man die wahrscheinlich im Intranet findet, dass man die ausdruckt.
Mhm.
Oder das wird halt auch lächerlich
angesehen.
Das heißt,
man findet sie im Internet und druckt sie aus?
Im Intranet, genau.
Ach so,
in diesem
Intranet.
Hauseigenen Intranet-System.
Okay.
Genau.
Okay.
Wahrscheinlich meist immer irgendwie versteckt.
Mhm.
Aber das ist halt auf jeden Fall etwas, was ich auch jedem mit auf den Weg geben würde.
Mhm.
Schreibt diese Anzeigen, scheut euch nicht davor, auch wenn dann halt die Leitung sagt, auch pff, mach, wenn du meinst.
Mhm.
Aber
ich glaube, das muss man auch nochmal ein bisschen separat bewerten. Ich glaube, es gibt auch Fälle, wo du sagst, keine Ahnung, ein Notfall kommt rein und jemand wird in den Notfallsaal abberufen. Ich glaube, das ist nochmal so eine andere Situation.
Ja.
Wenn man sagt, ja, das ist jetzt zwar blöd oder kacke, aber das muss gerade so sein, weil das war nicht planbar. Ne? Aber zumindest, wenn es planbar so gemacht wird, ne?
Dass
Unterqualifizierte dazugestellt werden, da muss man auch wirklich resolut sein.
Also,
und zwar in beide Richtungen, glaube ich. Ne? Zum einen du als Examinierte, die sagt, hey, pass auf, ne? Da fehlt jetzt was, aber auch, ich glaube, die andere Perspektive, ne? Die OTA in Ausbildung, die da auf einmal in eine Situation reingespielt wird, die sie eventuell auch total überfordert.
Auf jeden Fall.
Ist jetzt nicht förderlich dafür, dass sie die Ausbildung mit Leidenschaft weitermacht. Ne?
Ja. Also man hat dann halt solche Situationen, Azubis, die dann sagen, boah, ja, jetzt bin ich endlich mal gefordert, Action, aber die sind dann halt leider auch noch so ein bisschen naiv und sehen halt nicht die Gefahren, die da halt so mit reinspielen. Selbst wenn es nur eine Pille-Pall-OP ist, ne? Wo man halt einfach nur ein Muttermal rausschneidet, da kann ja nichts Großartiges passieren. Es kann überall was passieren.
Mhm.
Und die sich dann halt eben dieser Gefahr, die da sein könnte, nicht bewusst sind.
Mhm.
Ja, und gerade wenn dann halt eben es wirklich abgeht, sind die ja auch dann so verschreckt und sagen, um Gottes Willen, ich möchte die Ausbildung dann nicht weitermachen, weil wenn das ja jetzt schon so läuft, wo ich eigentlich immer zusätzlich sein sollte, wie läuft es denn dann, wenn ich fertig bin? Und das möchte ich nicht. Dann bin ich ja nur, kriege ich ja direkt nach der Ausbildung Burnout, so nach dem Motto.
Ja.
Dann habe ich jemanden direkt verbrannt. Ne? Ja. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass man, dadurch, dass man wenig Personal hat, sich teilweise auch Personal dann auch noch verbrennt. Ne?
Mhm. Ja. Also Learning by Doing hat seine Vorteile, hat aber auch sehr viele Nachteile.
Okay, spannend, das mal so von dir mitzukriegen, die das ja eigentlich tagtäglich macht. Hast du letzte Worte an uns? Irgendwas, was du den Hörern und Hörerinnen noch mitgeben möchtest?
Fühlt ihr euch sicher, wenn ihr operiert werdet? Jetzt nach den Erzählungen. ja, ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass das alles thematisiert wird und ich auch die Chance hatte, jetzt so aus dem Nähkästchen ein bisschen zu plaudern. Ich hätte noch mehr erzählen können, aber ich wollte ja jetzt nicht alle verschrecken. Nee, ist auf jeden Fall etwas, was sehr viel Redebedarf leider hat. Und ja, vielleicht schafft ihr es da jetzt ein paar zu sensibilisieren. Auch Alteingesessene, die sagen, das haben wir schon immer so gemacht, dass die dann sagen, okay, vielleicht sollten wir dann doch mal an unserer Denk- und Arbeitsweise arbeiten. Ja.
Ja,
cool.
Also wir nehmen mit, Standardisierung ist wichtig, Checklisten sind wichtig. Schafft Routinen und kommuniziert. Ja. Und wenn mal was fast schiefgelaufen ist, macht auch wirklich die CIOS-Meldung und seid da hinterher. Schreibt die Gefahrenmeldungen oder wie heißt das geschrieben?
Gefährdungsüberlastungsanzeigen.
Ja. Ich glaube, das unterstützt auch auf jeden Fall nochmal den OP-Leiter, auch mehr Argumente zu haben für mehr Personal.
Ja, auf jeden Fall.
Seid resolut als Pflege. Ja. Als Ärzte bezieht die mit ein. Die haben auch Ahnung und können da auch wertvolle Tipps in Sachen Lagerung geben. Denn ich glaube, am Ende ist der Chirurg eigentlich für die Lagerung und den Patienten im OP zuständig, mit dem Anästhesisten zusammen. Holt euch da die Hilfe und hört zu. Und ja, der OP ist ein super spannendes Feld. Der OP ist immer so ein bisschen so eine Blackbox, ne? So ein bisschen. Also so ein abgeschlossener Raum, wo jetzt von außen nicht wirklich viele reingucken können. Genau, wie du schön sagtest, Patienten sind euch ein bisschen ausgeliefert, schlafen in der Regel, seid respektvoll zu den Patienten. Auch da gab es ja schon mal in den Medien hier oder da irgendwie Themen, wie mit narkotisierten Patienten umgegangen wird. Aber ich glaube, die meisten haben da ein sehr, sehr gutes Gefühl und ein sehr, sehr gutes Verständnis. Wir sprechen jetzt natürlich die Probleme an. Das klingt jetzt, wenn man als Dritter zuhört, oh Schreck. Ich glaube, das ist schon alles sehr, sehr geregelt. Die Hygienevorschriften sind sehr, sehr hoch. Aber es sind diese kleinen, feinen Stellschrauben, die diese paar Fälle, die es dann doch leider gibt. Surgical Site Infections haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, ist aber auch halt ein Riesenthema. Wir haben Händehygiene und Co. angesprochen. Seid da aufmerksam und traut euch auch was zu sagen, wenn euch irgendwelche Missstände auffallen.
Genau, das ist ganz wichtig. Also, dass man wirklich, ich meine, ich weiß auch selber, wie es ist, wenn man Azubi ist und einem fällt auf, so da die Chefärztin, die kommt jetzt mit so einer Riesenkette rein. Ist das normal?
Darf sie das?
Genau.
Muss sie so?
Hab da keine Angst vor. Natürlich, die Chefärztin in dem Fall, die wird euch ordentlich eine Ansage machen, aber ihr habt auf jeden Fall richtig gehandelt.
Ja.
Sprecht das, was euch auffällt, die Fehler oder die Sachen, die potenziell passieren könnten, sprecht es auf jeden Fall an, habt da keine falsche Scheu. Das finde ich auf jeden Fall ganz wichtig, sowohl für diejenigen, die in der Ausbildung sind, als auch für das examinierte Personal. Weil es bringt uns nichts, wenn wir halt einfach so drüber hinwegsehen. Im schlimmsten Fall kann daraus halt eben was Unschönes passieren und dann macht man sich vor allem im Nachgang noch viel, viel mehr Vorwürfe, als wenn man es halt eben gesagt hätte.
Absolut.
Ja.
Man hat es nicht ganz in der Hand, aber man hat den Finger gehoben und hat gesagt,
genau,
hier übrigens.
Genau. Man kann halt sagen, ich habe es versucht, ich habe mein Teil, meine Aufgabe gewissenhaft erledigt. Ich habe es dokumentiert.
Und der Großteil der Ärzte hört auch zu.
Genau.
Also das müssen wir, die Lanze müssen wir auch brechen, ne?
Ja.
Also.
Genau.
Der Chefarzt, der mit Porsche quer im OP parkt und überhaupt keine Zeit hat, ich glaube, der ist auch eine Geschichte von vorgestern,
oder?
Also,
im besten Fall schon, ne?
Also, je häufiger und je mehr Leute das hören, vielleicht kommt dann irgendwann doch immer so ein Umdenken, so, okay, wenn jetzt so viele das mal angesprochen haben, vielleicht, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja. Absolut.
Wird dann doch mal daran gearbeitet.
Prima.
Also keine falsche Scheu haben, das ist auf jeden Fall noch ganz wichtig.
Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort.
Ja, haben wir jetzt eine Stunde auch voll gequatscht. Aber ja, also ich fand, das ist wie im Fluge vergangen. Nee, wie sagt man?
Wie im auf Fluge Deutsch? Vergangen.
Wie im Fluge vergangen.
Oder?
Ja, jo, super spannende Einblicke. Danke, dass du die Zeit gefunden hast.
Schön, dass du bei uns warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Jederzeit.
Mal wieder gerne. Und das war unser Clock Talk zum Thema Patientensicherheit. Ich glaube, du hast auch ganz viel Herz gezeigt. Wir haben auch gelebt, es gibt viel Hektik. Trotzdem in der Hektik die Ruhe bewahren und an die Vorgaben halten. Und dann stimmt auch die Hygiene. So, jetzt habe ich brillant und dann unser Thema hier eingebunden.
Ich werde jetzt nichts mehr sagen. Das kann man nicht mehr toppen.
Wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören uns. Und danke, dass du da warst. Ciao.
Bis bald.
Bis bald.